Vielen Dank für die nette Einführung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Richard Wagner und die Stimme des Helden. Vor 4 Wochen war Herfried Münkler hier, Sie hörten es gerade, und er berichtete davon, dass wir heute in einer postheroischen Gesellschaft leben, einer Gesellschaft, die der Helden nicht mehr bedarf. Das hat er ausführlich dargestellt, aber man kann dem etwas entgegenhalten. Man kann sagen, dass dem Mangel an Helden und an Heldenmythen in der realen Welt eine Konjunktur von Helden und gar Superhelden in der populären Kultur und in der virtuellen Welt entgegensteht. Virtuelle Schlachten werden am heimischen Computer geschlagen, ausgetragen von digitalen Stellvertretern. Helden gibt es vor allen Dingen im Kino als Idealisierung und Übersteigerung menschlicher Vorbilder, wie bei James Bond zum Beispiel, oder als Adaptationen von Comichelden wie Spider, Super und Batman, die Fantastischen Vier und wie sie alle heißen. Es gibt aber noch ein anderes Mythen- und Heldenreservat in der modernen Gesellschaft, nämlich die anhaltende ästhetische Präsenz von Werken, die alte Mythen thematisieren und interpretieren und dann auch immer wieder selbst neu interpretiert werden. Heinrich von Kleist hat sich Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Hermannsschlacht, also einem für die deutsche Geschichte mythisch wichtigen Ereignis, beschäftigt, es gestaltet. Im Kleistjahr beschäftigt man sich wieder mit Kleists Beschäftigung mit diesem Mythos. Und so sind Mythen in vielfältigster Weise präsent. Ich spreche heute über den vielleicht einflussreichsten, in vielerlei Hinsicht vielleicht auch farbigsten Mythengestalter des 19. Jahrhunderts, dessen Wirkungsmacht bis heute ungebrochen scheint. Es geht um Richard Wagner. Wie Münkler sagte, es gibt keine Helden ohne die Erzählung von ihrem Heldentum. Der Mythopoet, derjenige, der die Taten des Helden aufschreibt, dadurch einer Nach- oder Mitwelt vermittelt, ist unabdingbar Bestandteil von Heldentum. Das gilt natürlich auch für die ganz alten Helden, für Siegfried und wie sie alle heißen. Helden, wie sie Wagner aufgegriffen und interpretiert hat. Wagner schöpfte aus verschiedenen Quellen. Er kompilierte sie, er deutete sie um, er schuf etwas Eigenes raus. Er aktualisierte die Mythen im Sinne seiner Ideen, auch seiner Zeit. Und mit Wagners Mytheninterpretation beschäftigt man sich weiter. Seit ihrer Entstehung sind diese Werke Gegenstand der Auseinandersetzung bis in unsere Gegenwart hinein. Nun sind nicht Wagners mythopoetische Verfahren selbst Gegenstand meines heutigen Vortrags, sondern es geht nur um einen Teilaspekt. Fast muss ich sogar sagen, um den Teilaspekt eines Teilaspektes. Zunächst stellt sich die Frage, was konstituiert überhaupt einen Helden bei Wagner? Nun, zunächst ist es mal seine Geschichte, die er Wagner aus seinen Quellen übernehmen konnte. Geschichte Siegfrieds mit wesentlichen Stationen taucht auch bei ihm auf, vielleicht im Zentrum der Kampf mit dem Drachen, ohne den eine Siegfried-Erzählung schlichtweg nicht auskommen kann. Aber Wagner hat den Helden nicht nur auf der Erzählebene konstituiert, sondern er hat sich sehr genaue Gedanken über seine szenische Präsentation gemacht. Wagners Partituren, die Noten und die zugehörigen Szenenanweisungen lesen sich fast wie Regiebücher. In ihnen ist sehr vieles mitgeteilt über das Erscheinungsbild des Helden, über die Art und Weise, wie er sich bewegt, wie er auch in dem auf der Bühne zu beobachtenden sozialen Kontext sich verhält. Und das ist ein heroisches Verhalten in vielerlei Hinsicht, das aber auch nicht Thema meiner heutigen Ausführungen ist. Und es geht bei Wagners Konstitution des Helden um seine Körperlichkeit. Und Teil dieser Körperlichkeit, und damit komme ich nun tatsächlich zum Thema, ist seine Stimme. Zunächst einmal ist eine banale, aber vielleicht doch notwendige Feststellung zu treffen. Wagners Bühnenstücke sind gesungene Dramen. und damit, um einen geläufigen Oberbegriff zu verwenden, Opern. Gesang ist ein wesentliches Kriterium für die Gattung Oper. Wenn nicht gesungen würde, wäre die Oper wahrscheinlich keine Oper. Das ist sehr banal und trotzdem wichtig, denn wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Oper wie alle Musik in zwei Aggregatzuständen vorliegt. Es gibt eine Partitur, in der Noten stehen und Gesangstexte und die eben auch schon erwähnten Regieanweisungen. Aber, so sagt Wagner, eine Opernpartitur, ich zitiere einen Tagebucheintrag Cosima Wagners, ist wie gar nicht vorhanden, bis sie aufgeführt wird. Das ist der andere Aggregatzustand, die Partitur, das schriftlich Fixierte, das aber tot und schweigend auf dem Pult liegt, und das andere, das zum Leben erweckte, das aufgeführte Werk. Wobei bei einer Oper also Aufführung gleich vieldimensional zu verstehen ist. Es wird gesungen, gespielt, ein Orchester wirkt mit, man hat ein Bühnenbild zu gestalten. Es geht um eine gesamttheatralische Aufführung. Partituren, also Werktexte, dienen, auch hier zitiere ich noch einmal Wagner, einer vollendet dramatischen Aufführung als technisch fixiertes Vorbild. Ein technisch fixiertes Vorbild, mehr sind sie nicht in seinem Verständnis. Wagner sah das Werk in der Aufführung, nicht in der Partitur. Das aber bedeutet, dass, wenn man sich mit Wagners künstlerischen Absichten und Ideen beschäftigen möchte, nicht auf die Werktexte alleine sich beschränken kann oder sollte, sondern auch die Aufführungsintentionen, all das, was zum Moment der Aufführung dazugehört, auch anschauen, analysieren, betrachten, sich vergegenwärtigen sollte. Und nun komme ich zum Helden. Und wenn man vom Helden bei Wagner spricht, so ist ein anderer Begriff schnell zur Hand. Man assoziiert ihn fast automatisch, wenn man sich mit Operngeschichte auskennt. Und Herr von den Hoff hat ihn auch schon benutzt. Es ist der Heldentenor. Es gibt bei Wagner durchaus auch andere Helden, die nicht Tenor singen. Über die spreche ich aber heute nicht. Und warum, das können Sie mich gerne nachher in der Diskussion fragen. Zunächst geht es um eine terminologische Klärung, denn was zur Wagner-Zeit zunächst als Heldentenor verstanden wurde und das, was wir heute darunter fassen, sind zwei doch verschiedene Dinge. In der Bühnensprache des 19. Jahrhunderts bezeichnete man an deutschen Theatern den bestbezahlten Hauptdarsteller eines Ensembles als Helden und sein weibliches Pendant als Helden. Theater, die sich ein größeres Ensemble leisten konnten, verfügten über einen Schauspieler für sogenannte erste Heldenpartien und einen weiteren für junge Helden und Liebhaber. Sehr oft aber fiel das Fach des Helden mit dem des Liebhabers zusammen. Erst seit dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts vollzog sich auf den deutschen Bühnen nach und nach eine Trennung von Schauspiel und Opernpersonal. Aber noch um 1850, zum Teil auch noch danach, war es durchaus üblich, dass Schauspieler auch in der Oper eingesetzt wurden und Sänger im Schauspiel auftraten. Ein Theaterhistoriker sprach mal vom amphibischen Wesen der Theaterdarsteller auf den deutschen Bühnen. Sie mussten beides können. Das Prinzip der sogenannten Rollenfächer, komische Alte und so weiter, das sich im Schauspiel herausgebildet hatte, wurde mit den notwendigen Modifikationen auf die Oper übertragen. Der erste Tenor eines Opernensembles war traditionsgemäß Held und Liebhaber. Und für ihn galt, was auch für den Bereich des Schauspiels festzustellen ist, dass nämlich, und ich zitiere den Theaterwissenschaftler Hans Döri, es galt, dass der jugendliche Held vom Liebhaber kaum zu trennen ist und dass sein Heldentum aus seiner Liebhabereigenschaft entspringt. Stürmische Leidenschaft ist der Hauptzug seines Charakters. Ein Heldentenor war dementsprechend zunächst einmal der erste Liebhaber eines Ensembles, der in Analogie zum Schauspiel die Partien der Helden und Liebhaber übernahm. Erst durch Wagner wurde aus diesem Rollenfach ein spezifisches Stimmfach. Das geschah im Zusammenhang mit der Aufführung von Wagners Rienzi, dem Stück, mit dem er als Musiktheatraliker seinen eigentlichen Durchbruch feierte. Vorgesehen für die Darstellung der Titelpartie des Tribunen Rienzi, über den ich gleich noch etwas sagen werde, war der in Dresden an der Hofoper engagierte Tenor Josef Tichacek. Tichacek war, heute würden wir sagen, Star dieses Hauses, ein vielseitig eingesetzter und einzusetzender Sänger, der sich bereit erklärt hatte, die enorm lange, überaus kraftraubende Partie des Rienzi, ein Werk, das ungestrichen rund 6 Stunden dauert, zu übernehmen. Im Vorfeld der Uraufführung, die 1842 stattfand, hat Wagner einen Brief an Tichacek geschrieben und ihm seine Ideen zur Heldengestalt dieses Rienzi umrissen. In diesem Brief heißt es folgendermaßen: Der Rienzi, den ich mir dachte und zu zeichnen mich bemühte, sollte im vollen Sinne des Wortes Held sein. Ein hochbegeisterter Schwärmer, der wie ein blitzender Lichtstrahl unter einem tief gesunkenen, entarteten Volke erschien, welches zu erleuchten und emporzuheben er sich berufen hielt. Es ist historisch, dass Rienzi zur Zeit, als er sein großes Unternehmen ausführte, also gegen Mitte des 14. Jahrhunderts, ein junger Mann von ungefähr 28 Jahren war. Dieses, sowie meine besondere Ansicht von dem so mannigfaltigen Charakter der Tenorstimme, hat mich bewogen, diese Partie für Tenor zu schreiben, indem ich aus dem Kreise der gewöhnlichen Meinung, als ob die Tenorstimme ausschließlich nur dem Charakter der Liebhaber entspreche, heraustrat. Zitat Ende. Die gewöhnliche Meinung: Tenöre sind vor allen Dingen Liebhaber und die Heldentaten, die sie vollbringen, sind amoröser Natur, keine anderen. Das ist eine weit verbreitete Meinung, die durch das Repertoire dieser Zeit, durch die Stücke, die wir uns angucken können, weitestgehend bestätigt wird. Wagner war Opernmensch, hat viele Jahre an den Opernhäusern seiner Zeit verbracht, schon in jungen Jahren, er ist eigentlich im Theater aufgewachsen. Er wusste durchaus, wovon er sprach. Mit Rienzi setzte er einen neuen Akzent und das war ihm wichtig. Einen neuen Akzent in der Definition des Heldentenors als Rollen- und Stimmfach. Jetzt muss ich mal schauen, ob Sie das überhaupt erkennen können. Na, vielleicht ahnen Sie durch den Nebel zumindest, worum es geht. Es ist ein Ausschnitt aus Rienzi. Rienzi, ein Volkstribun, der die Idee hatte, Rom im Mittelalter zu einem neuen Glanz zu führen, ein Aufstand, ein Kampf gegen die Patrizierherrschaft, der auch mit militärischen Taten einherging. Rienzi scheiterte am Ende. Die Geschichte dieses gescheiterten Tribuns hat Edward Bulwer-Lytton in einen Roman gefasst, Rienzi, der letzte der Tribunen, 1835 erschienen. Auf der Grundlage dieses vielgelesenen Romans hat Wagner seine Oper entwickelt, die ein paar Jahre später dann entstand. Hier sehen wir Rienzi auf hohem Ross sitzend, in einer sehr heroischen Pose. Adriano, also ein junger Patrizier, liegt ihm zu Füßen, unterworfen, also Rienzi in Sieger- und Heldenpose. Für diese Rolle galt Tichacek als Idealbesetzung. Wir haben Zeugnisse aus dieser Zeit, die eine Ahnung geben von dem, wie dieser Tichacek gesungen hat. Wir müssen uns mit Ahnungen begnügen, denn die Schallplatte war noch nicht erfunden. Die folgte erst 50 Jahre später. Aus einem Bericht über das Ensemble der Wiener Hof, nein, des Dresdner Hoftheaters, erschienen 1852, lese ich Ihnen jetzt einen Abschnitt, in dem es um Tichaceks Stimme geht. Tichaceks Stimme ist eine jener seltenen, von echtem männlichen Tenorklange, umfangreich, nach Höhe und Tiefe, sodass in dieser Hinsicht alle ersten Partien von ihm gesungen werden können. Dabei ist sie voll und kräftig, jeder Anstrengung fähig und daneben so weich, zart und innig. somit für die energisch gefärbten Heldenpartien ebenso trefflich verwendbar als für die romantischeren oder mehr des lyrischen Elements in sich tragenden. Dabei ist die Stimme und Vortrag unverwüstlich gesund und nirgend wird das Krankhafte oder weibisch Schmachtende bemerkt, das so oft die Tenorsänger widerwärtig macht. Zitat Ende. Da kommt nun einiges zusammen, was man bei Wagner in seinen Äußerungen über seine Konzeption des Tenors als Heldentenor auch wiederfindet. Ein Klang, der als männlich charakterisiert wird. Es muss natürlich dagegen auch einen weiblichen Tenorklang geben, darüber werde ich gleich sprechen. Ausdauer, der konnte singen und singen, der wurde nicht müde. Wagner wollte das Stück kürzen, Tichacek hat sich gewehrt, er wollte alles singen. Auch das ist eine imponierende Leistung, allein deswegen hat man ihn auch immer wieder hören wollen. Aber er ist nicht nur laut, stark, ausdauernd, er hat auch die andere, die zarte Seite, allerdings ohne, dass er in das Krankhafte, das weibisch Schmachtende verfiele. Also er bleibt, auch wenn er zart und weich ist, klingend ein Mann. Er wird dadurch aber auch abgegrenzt von anderen Sängern, anderen Tenören, von denen es um ihn herum offenkundig eine Menge gab. Tichacek hat in diesem Stück einen enormen Erfolg gefeiert. Wagner ist durch Rienzi zu einem bekannten Komponist geworden. Er wurde engagiert am Wiener Hof, am Dresdner Hoftheater. Dort wirkte er, bis er wegen seiner Teilnahme an der Dresdner Revolution 1849 fliehen musste. Mit Tichacek im Ohr hat Wagner die nächsten Stücke komponiert. Tichacek war der erste Tannhäuser. Er hat ihn uraufgeführt, aber auf Tichaceks Stimme, auf seine sängerische Physiognomie hin, ist die Partie des Tannhäuser erfunden. Noch bevor er fliehen musste, stellte Wagner weitestgehend auch den Lohengrin fertig. Auch hier ist im Hintergrund dieser Sänger Tichacek zu entdecken. Wagner musste fliehen, er konnte ab diesem Zeitpunkt die Aufführungen seiner Werke auf den deutschen Bühnen nicht mehr persönlich überwachen. Aber er war zu der Überzeugung gelangt, dass ohne klärende Worte des Urhebers dieser Stücke, Tannhäuser, Lohengrin und anderer Werke, die Gefahr, diese Werke misszuverstehen, sehr groß sei. So schrieb er denn eine ausführliche Broschüre über die Aufführung des Tannhäuser, eine Mitteilung an die Dirigenten und Darsteller dieser Oper, in der er sich ausführlichst über die Chancen, aber auch die Gefahren, die eine Darstellung dieses Stückes in sich birgt, über die Möglichkeit, es falsch aufzuführen und dazu gelangen, dass es missverstanden wird, ausließ. Und dort gibt es auch einen Passus in dieser Broschüre über die Tenorsänger. Ich zitiere: Besonders auf unseren Tenorsängern haftet, vom Vortrage der gewöhnlichen Tenorpartien her, ein völliger Fluch, der sie uns gemeinhin nicht anders als unmännlich, weichlich und vollkommen energielos erscheinen lässt. In einem anderen Zusammenhang, das Zitat Ende, in einem anderen Zusammenhang spricht Wagner auch davon, dass ihm Tenöre seiner Zeit wie Eunuchen vorkommen. In der ihm eigenen Art von Musikgeschichtsschreibung benennt er auch historische Gründe für die Entwicklung des Tenorgesangs, die zu dieser fatalen Situation, die er beklagt, geführt habe. Ich zitiere: Der italienische Gesang, und von dem geht alles aus, war aber vom ganzen Geiste der italienischen Musik eingegeben. Diesem entsprachen zur Zeit ihrer Blüte am vollkommensten die Kastraten, weil der Geist dieser Musik nur auf sinnliches Wohlgefühl ohne alle eigentliche Seelenleidenschaft gerichtet war. Wie denn auch die männliche Jünglingsstimme, der Tenor, zu jener Zeit fast gar nicht, oder wie es später der Fall war, im falsettierenden, kastratenhaften Sinne verwendet wurde. Der Hintergrund dieser Äußerung Wagner hat sich früh bemüht, sich von der Operntradition zu distanzieren, sich zu mythologisieren als Schöpfer einer völlig neuen Oper, das er in Wirklichkeit natürlich auf die Tradition aufgebaut hat, viele Traditionsmomente aufgenommen hat in sein eigenes Werk, steht auf einem anderen Blatt. Aber die italienische Oper und dann auch die französische sind die Feindbilder, die er immer wieder in grellsten Farben ausgemalt hat. Mit ihnen zusammen, aber auch die Gesangstraditionen, die zu ihnen gehören. Es ist fast ein Topos der deutschen Kritik am italienischen Gesang gewesen, zu behaupten, sie hätte keine Tiefe, keine Seelenleidenschaft, sondern diene nur dem Wohllaut. Nun ist in dieser Kritik auch eine deutliche Abgrenzung von zwei Sängertypen enthalten, zum einen von den Kastraten. Das sind nun Sängerfiguren, die seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert in der europäischen Musikgeschichte eine Rolle spielten. Im 17. zunehmend, im 18. Jahrhundert waren sie Zentralgestalten der italienischen Oper und damit eigentlich der europäischen Oper mit Ausnahme Frankreichs. Frankreich hatte schon damals immer einen Sonderstatus. Diese Kastratenzeit ging im 19. Jahrhundert zu Ende, aber nicht abrupt. Und Wagner selber hat als junger Mann noch einen Sänger Kastraten gehört. Giovanni Sassaroli, der in Dresden an der Hofoper wirkte, ein geschätzter Sänger, etwa unter dem Dirigat von Karl Maria von Weber war. Wagner hat ihn gehört und in seiner Autobiografie einiges über ihn geschrieben. Nun ist diese Autobiografie eine Automythologie, eine große Geschichtserzählung über Wagners Leben, in die viele selbstgeschaffene Mythen auch eingebaut sind. Und hier also gibt es einen Ursprungsmythos, warum er die italienische Musik so hassenswert findet. Und dieser Mythos ist verbunden mit der Erfahrung, einen Kastratensänger und eine Kastratenperson erlebt zu haben. Einen dicken Menschen mit einer furchtbar hohen Stimme, eine Singmaschine und welch andere Worte er noch findet des Abscheus, um diesen Sassaroli zu beschreiben. Eine furchtbare Erfahrung, auf die er verschiedentlich zurückkommt. Kastraten und Personen, die singen. Das andere, lyrische Tenöre, typische lyrische Tenöre, die weichlich singen, mit einer femininen Stimme, denen Energie fehlt, denen überhaupt alles abgeht, was er sich wünscht zur Darstellung und zur sängerischen Präsentation von Heldenfiguren. Meine Damen und Herren, um das etwas klarer zu machen, folgt nun ein kleiner Exkurs in die Gesangsgeschichte mit einigen Nebenbemerkungen zur Physiologie und Technik des Singens. Ich mache es kurz und Sie hören vor allen Dingen Musik. Die Männerstimme, die moderne und natürlich auch die historische Männerstimme, verfügt über zwei verschiedene Möglichkeiten, Gesangstöne zu produzieren. Die Stimme, mit der ich jetzt zu Ihnen spreche, und wenn ich das etwas hebe, dann gehe ich fast ins Singende über, ist die normale Stimme. Man spricht auch von der Bruststimme oder einige Gesangslehrer und Gesangsphysiologen nennen es auch die Modalstimme. Daneben gibt es eine andere Stimme. Wenn man mit dieser normalen Stimme in die Höhe singt, gibt es irgendwann einen Punkt, da geht es nicht weiter. Zumindest mit dieser Art zu singen, mit der man begonnen hat. Aber man kann noch höhere Töne singen, die Stimme springt um und sie benutzt dann eine andere Art von Mechanik und das nennt man Falsett. Im Jodeln kennen Sie das, also da wird das gerne eingesetzt und es kann jeder unter den Herren hier im Raum, probieren Sie es ruhig aus, wenn keiner zuhört, Badezimmer sind geeignete Orte dafür. Falsett, gesungen von Männern, galt lange Zeit als etwas nicht Statthaftes. In Falsetto steckt falso, falsch. Es ist eine falsche Stimme, nicht nur eine sachliche Beschreibung, es steckt auch eine Abwertung da drin. Es galt lange Zeit als unmännlich, Falsett zu singen, weil der Klang der Falsettstimme dem der Frauenstimme ähnlich ist. Denn man kommt mit dieser Falsettstimme auch in Tonlagen, die eigentlich von Frauenstimmen besiedelt sind. Also kann recht hoch singen damit. Es gab allerdings einen Bereich, da war das statthaft, dann nämlich, wenn man in komischen Situationen Frauenstimmen imitierte. Das gibt es in der Oper genauso wie in Charlies Tante. Diese Art von Stimme aber war früher durchaus gebraucht worden. Und sie wurde wiederentdeckt im Kontext der historischen Aufführungspraxis von Musik, als man nämlich so ab den 1950er Jahren überlegte, wie kann man Partien, die früher einmal von Kastratensängern gesungen wurden, von modernen Männern singen lassen. In englischen Kathedralchören gab es eine durchlaufende Tradition von hochsingenden, falsettierenden Männern, die allerdings im Chorverband sangen. Nun traten einzelne heraus, der berühmteste unter ihnen war Alfred Deller. An ihnen schlossen sich viele andere an und heute gibt es Heerscharen von sogenannten Countertenors, Countertenören, die also diese Falsettstimme in einer künstlerisch hochqualifizierten Weise einzusetzen verstehen und damit in Konzertsälen oder auf der Opernbühne auch auftreten. Einen solchen Countertenor habe ich Ihnen jetzt als Klangbeispiel mitgebracht. Er singt einen Ausschnitt aus einer Oper von Antonio Vivaldi, Il Tigrane, und es ist eine barocke Heldenfigur, die hier in einem zornigen Affekt auftritt. Der Zorn ist ausgelöst nicht aus politischen Verwicklungen, sondern natürlich, muss man sagen, im Kontext dieser Operntradition, weil es einen Rivalen in der Gunst um eine Schöne gibt. Sie hören den Countertenor Philipp Jaruski und zu dem sage ich gleich noch etwas. Jaruski ist nicht operiert, das ist ein ganz normaler Mann, der aber gelernt hat, mit dieser Falsettstimme so hoch zu singen. Nun, es gibt eine Riesenfülle von Möglichkeiten, Ihnen heute solche Sänger vorzustellen. Warum ich nun gerade diese Arie gewählt habe, sehen Sie am Folgenden. Sie stammt von dieser CD, die den Titel Heroes trägt. Es sind barocke Helden und diese barocke Helden, die haben ein ganz anderes Gepräge, auch ein anderes Klanggepräge als das, was ich Ihnen gleich als Stimme des Helden bei Wagner näher zeigen möchte. Tenöre der Zeit vor Wagner benutzten diese Art von Stimme als Möglichkeit, in hohen Lagen zu singen. Ein Ideal war die normale Stimme, die Modal- oder Bruststimme, mit der Falsettstimme so nahtlos zu verknüpfen, dass man gar keinen Übergang merkte, dass die eine in die andere Art zu singen übergeht. Es gibt nicht viele Sänger, die das beherrschen, die diesen Übergang so bruchlos gestalten können und vor allen Dingen, die sich trauen, in einem Musikmarkt, einem Geschäft, das auch zu praktizieren. Einer hat es vor einigen Jahrzehnten getan, der griechische Tenor Anastasios Vrenios in einer Aufnahme der Oper Les Huguenots, die Hugenotten von Giacomo Meyerbeer. Die männliche Hauptpartie dieser Oper, Raoul de Nangis, ist eine Heldenpartie, ein junger Mann protestantischen, also hugenottischen Glaubens, der in gefährlichste Konflikte gerät mit feindlichen Katholiken. Es ist der Hintergrund der Bartholomäusnacht. Die steht allerdings zu Beginn der Oper, der Ausschnitt, den Sie gleich hören, angesiedelt ist, noch in weiter Ferne. Hier stellt er sich vor als junger Mann, als junger Ritter, der eine wunderbare Begegnung hatte, eine schöne Frau, eine Art von Traumvision, über die er berichtet. Und das singt er nun in diesem Auftrittsstück mit einer besonderen Stimme, bei der Sie hören können, wie er, wenn er in die ganz hohe Lage geht, eine ganz weiche Art von Tongebung verwendet. Und es ist ein bisschen was von dem Charakter der Falsettstimme, den Sie eben in der Aufnahme mit Jaruzelski auch hören konnten. Eine solche Art von Tongebung, die für diese Musik ideal geeignet ist, es ist ein träumerisches Bild, es ist ein junger Mann, der hier in einer eher zärtlichen Situation auftritt, war aber eine Grundtongebung der Tenöre für alle möglichen Situationen, auch für die heldischeren, für die dramatischeren. Wagner wollte das offenkundig nicht und er fand in Tichacek einen Sänger, der es anders singen konnte. Nun haben wir natürlich von Herrn Tichacek keine Aufnahmen. Wir müssen uns behelfen mit anderen Aufnahmen, die Kriterien erfüllen, die Wagner genannt hat und die mit dem, was wir über Tichaceks Singen wissen, in irgendeiner Weise übereinzustimmen scheinen. Ich muss das ein bisschen konjunktivisch und abwägend sagen, denn Gewissheit haben wir nicht. Aber um Ihnen nun ein Gegenbild, ein klangliches Gegenbild zu dieser Art von Tenorgesang, den Sie eben hörten, zu geben, hören Sie einen Sänger, der 1933 einen Ausschnitt aus Rienzi eingespielt hat. Es ist Franz Völker, einer der großen Heldentenöre dieser Zeit. Es ist eine Ansprache, die Rienzi an das römische Volk hält. Und er präsentiert sich auf der Höhe seines, nennen wir es mal, Heldentums.
Bestraft sei streng Gewalt und Raum. und jeder Räuber Romas Heim verschlossen sei, wie jetzt es ist, den übermütigen Römers Tor. Willkommen sei, wer Frieden bringt, wer dem Gesetz gehorsam schwert. Die Feinde treffen euer Krieg, vernichtet sei der Frevler Schar. Das Rauf und Frei der Pilgerzieh geschieht am Meer der Herde voll.
Er benutzt diesen Übergang in die Falsettstimme nicht. Er singt mit seiner Vollstimme, einer strahlenden, durchschlagskräftigen Stimme in die hohe Lage hinein. Es ist eine ganz andere Art von Klangcharakteristik. Dabei bleibt die Stimme weich, modulationsfähig. Er kann sie auch zurücknehmen. Dinge, die man also in der Beschreibung von Tichacek singen auch findet. Tichacek blieb für Wagner und die Konzeption seiner folgenden Heldentenorpartien nach Wagners eigener Auskunft ein Leitbild. Und da kamen ja noch viele. Der Ring des Nibelungen mit seinen zahlreichen Partien Siegmund, Siegfried, Tristan, in Tristan und Isolde, Parsifal schließlich. Tichacek allerdings stand Wagner nach dessen Flucht nicht mehr zur Verfügung. Er hatte außerdem bestimmte Grenzen in der Darstellungsfähigkeit, in der Vermittlung dessen, was Wagner wollte. Er musste im Tannhäuser sogar Partien streichen lassen, weil er sie nicht verstand. Wagner hat ihm das übel genommen und das war immer schlimm, wenn Wagner jemand was übel nahm. Das hat er auch gleich öffentlich gemacht. Es kam zum Bruch zwischen den beiden. Nichtsdestotrotz ist diese Grunderfahrung mit diesem besonderen Sänger geblieben. An ihm hat Wagner sich in der Konzeption seiner Stücke weiter auch orientiert. Er hat komponiert im Exil in der Schweiz und wo auch sonst, ohne eine Anbindung an die Theaterrealität seiner Zeit. Er war nicht mehr Theaterkapellmeister, hin und wieder dirigiert er noch. Er konnte nicht ständig Opernhäuser besuchen, all das war ihm unmöglich. Ein Grund dafür, dass die Konzeption vieler Stücke nach dem Lohengrin also gleichsam im luftleeren Raum entstand. Sie sind komponiert, ohne dass ein bestimmtes Aufführungskonzept mitgedacht wurde. Sie sind komponiert in Idealität. Das rächte sich in dem Moment, in dem Wagner versuchte, diese Stücke aufzuführen. Das rächte sich als erstes an Tristan und Isolde. Es fand sich 5 Jahre lang kein Sänger, der bereit war, den Tristan zu singen, weil es eine Partie ist, die jedes Maß dessen, was man bisher gekannt hat, überstieg. Einer nun aber hat sich dann doch gefunden und es ist einer von 2 Wagner-Tenören der Wagner-Zeit, die ich Ihnen kurz porträtieren möchte. Das im wörtlichen Sinne, es ist dieser Herr hier auf der Couch, Ludwig Schnorr von Carolsfeld. Ein Held, ein typischer Held mit Bart, das darf ich kurz einfügen, Heldentenöre hatten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts neben einer heldischen Stimme auch einen Bart zu tragen. Ein Männlichkeitsattribut, das erst später verschwand. Als Max Alvery, ein großer Heldentenor des späten 19. Jahrhunderts, den Siegfried bartlos gab, hat man darüber ausführlicher berichtet als über seinen Gesang. Ihm zu Füßen, Tristan Schnorr von Carolsfeld zu Füßen, ist Isolde, im wirklichen Leben seine Frau Malvina. Ein Bild, wie es für Szenenfotos dieser Zeit üblich ist, mit einer enormen Belichtungsdauer blieb den armen Menschen kaum etwas anderes übrig, als in so albernen Posen zu erstarren. Nehmen wir es nicht zu ernst. Ludwig Schnorr von Carolsfeld sang den Tristan in der Uraufführung 1865 in München. Dann erkrankte er und er erkrankte so sehr, dass er starb. Das ist in mehrfacher Hinsicht ein bitterer Schlag für Wagner gewesen. Sein einziger Tristan war dahin. Aber es verbreitet sich auch die mehr, dass Tristan zu singen wohl ungesund sei. Aber Wagner hatte das Talent, aus allem etwas für die eigene Sache Günstiges zu formen. Und so schrieb er einen Erinnerungstext, meine Erinnerungen an Ludwig Schnorr von Carolsfeld mit Titel, in dem er also ein idealisierend verklärendes Bild dieses Sängers zeichnete, ihn zu einem Ideal erhob und also seiner Nach- und Mitwelt zum getreuen Nachahmen empfohlen. Und über die Stimme Schnorr von Carolsfelds heißt es dort: Sein Organ war von edelstem Tenorklang, voll Mark, Kraft und Weichheit. Der Ton von etwas dunkler Färbung, rund, gleich ausgiebig nach Höhe und Tiefe und in allen Lagen von blühender Gesundheit. Besonders wohltuend berührte die Männlichkeit des Organs, dem bei aller Süßigkeit und Weichheit nichts süßlich Girrendes anhaftete. Ein echtes Heldenorgan und dieses köstliche Geschenk der Natur im reinen Feuer künstlerischer Begeisterung geläutert. Viele der hier auftauchenden Begriffe kennen Sie schon von dem, was ich Ihnen zuvor vorgestellt habe, die Männlichkeit, das Runde, das Gesunde, das vom Weiblichen, vom Weichlichen sich distanzierende, dabei doch Komplette, denn das Starke und das Weiche, das Zarte, die Höhe und die Tiefe, alles ist da, ein klingender Superheld. Ein anderer Sänger, der länger wirkte als Schnorr von Carolsfeld und wahrscheinlich Entscheidenderes geleistet hat, um Wagners Heldenpartie als doch singbar durchzusetzen und seine Musik zu verbreiten, war folgender Herr, Albert Niemann. Als Lohengrin, also als Schwanenritter Lohengrin, eine seiner zentralen Partien, er war aber auch als Tristan berühmt, er hat die Siegfriede gesungen, er hat Wagner kennengelernt bei einem für Wagner dramatisch scheiternden Projekt, der Erstaufführung des Tannhäuser an der Opera in Paris. Da hat es etliche Dispute gegeben, die schließlich zu einem Bruch mit Niemann führten. Aber Niemann und Wagner kamen wieder zusammen bei der Uraufführung des Ring des Nibelungen 1876 in Bayreuth war Niemann dabei. Seine Darstellung als Siegmund in der Walküre galt als eines der großen Ereignisse der Festspiele, sowohl gesanglich wie auch darstellerisch. Wenn man Berichte liest über Niemann, wird vor allen Dingen immer auch seine Heldengestalt, seine wunderbare Gestik, seine ganze Bühnenerscheinung genannt. Die Stimme allein war es gar nicht. Nach Wagners Tod wurde Niemann zum Wagnersänger par excellence, aber erst nach Wagners Tod. Wagner selber hat eine Zwischenbilanz gezogen, bevor die Festspiele in Bayreuth stattfinden konnten, auf der Suche nach geeigneten Protagonisten und vor allen Dingen nach richtigen Darstellern für seine Heldenpartien, hat er eine große Ernüchterung erfahren. Er hörte sich um auf deutschen Bühnen, die durfte er wieder bereisen, weil er Amnestie bekommen hat. Und er seufzte und Cosima Wagner hat einen Stoßseufzer 1871 in ihr Tagebuch geschrieben. Dort heißt es, über lyrische Tenöre und Heldentenöre, wie sie die jetzigen Theater besitzen und verstehen, sagt Richard, der lyrische Tenor ist der, der keine Stimme hat, mit dem Gaumen singt und ein hohes Falsett hat. Heldentenor ist ein gewisser Kerl, der nichts gelernt hat. Heldentenöre, Sänger, die den enormen physischen Ansprüchen von den gestalterischen zu schweigen, der Wagnerschen Partien genügen, gab es zu Wagnerzeit ganz selten, auch danach nicht häufig und sie sind bis heute eine Seltenheit, hochbezahlte Raritäten im Opernbetrieb. Über die Besetzung der Heldentenorpartien in den Opern Wagners wird bis heute lebhaft diskutiert. Kann einer das bewältigen? Hat er die richtige Statur? Heute im Zeitalter des Regietheaters spielt auch das sogenannte Typecasting, also der Blick auf die körperliche Gesamterscheinung eines Sängers, eine große Rolle. Ist der glaubwürdig als Siegfried, wenn der mit bloßem Oberkörper agieren muss? Und das müssen sie ja häufig. Ich komme zum Schluss und stelle die Frage, wie darf, soll oder muss denn ein Heldentenor heute eigentlich klingen? Die Frage mag seltsam sein, aber sie entzündete sich am Erscheinen eines jungen Sängers, der zurzeit mit seinem Singen ja, in vielfältigen Diskussionsforen besprochen wird. Es geht um Klaus Florian Vogt, ein junger Sänger, der 2007 berühmt wurde, als er in Bayreuth bei der Neuinszenierung von Katharina Wagner der Meistersinger von Nürnberg einsprang und den Walter von Stolzing sang. Ursprünglich war ein anderer Sänger vorgesehen, Robert Dean Smith, der seit 1997 in Bayreuth wirkte und häufig dort diese Partie des Walter von Stolzing gesungen hatte. Offenkundig gab es Differenzen zwischen Sänger und Regisseurin und so kam es also zu einem kurzfristigen Engagement dieses neuen Sängers. Die beiden vertreten Sängertypen, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Robert Dean Smith war ursprünglich Bariton. Wie viele Heldentenöre hat er an sich gearbeitet und seine Stimme in die Höhe entwickeln können. Eine sehr kraftvolle Stimme, die etwas von der ursprünglichen Baritonfarbe beigeblieben hat, strahlkräftig, widerstandsfähig, in ihren guten Zeiten wunderschön timbriert, ein zuverlässiger Sänger, eine sichere Bank. Hören Sie ihn in einer Aufnahme mit einem Ausschnitt aus den Meistersingern von Nürnberg. Der Anfang von Walters Preislied aus der Festwiesenszene, eine Aufnahme, die vor wenigen Monaten bei einem Live-Mitschnitt gemacht wurde. So, das wollte ich Ihnen eigentlich zeigen, aber Sie hören das Stück gleich nochmal, dann können Sie es auch mitlesen. Klaus Florian Vogt ist ein originärer Tenor, also seine Stimmlage ist nie eine tiefe gewesen, sondern er hat eine hohe Stimme. Übrigens, Smith war ursprünglich Saxophonist und so kann man auch von Vogt sagen, dass er zunächst eine Instrumentalistenausbildung hat, er war Hornist. Seine Stimme, Vogts Stimme, ist eine sehr helle Stimme, eine sogar ungewöhnlich helle Stimme, wie Sie im direkten Vergleich mit dem, was Sie eben hörten, merken können.
Thank you.
Über diese Stimme und ihre Eignung für die Interpretation Wagnerscher Partien ist in den letzten Jahren ein heftiger Streit entbrannt. Ein Pro und Contra, wie ich das in meiner Beschäftigung mit Sängern eigentlich noch nie erlebt habe. Es gibt eine leidenschaftliche Pro-Partei, die das wunderbare, leichte Singen dieses Sängers rühmt, das Timbre, das er hat, auch in Bühnenaufführungen wie in diesem Sommer in Bayreuth. Mühelos besteht er den ganzen Abend. Die Kontrapartei sagt, der klingt wie ein Junge. Eine besonders drastische Formulierung in Englisch: sounds like a grown-up version of Justin Bieber. Wer Justin Bieber nicht kennt, frage Jugendliche, die können es ihm sagen. Also ein jugendlicher Sänger, also der gar nicht erwachsen klingt. Einer, der also ein zu großes Maß an Jugendlichkeit in diese Art der Musik hineinträgt. Vogt singt mittlerweile an allen großen Bühnen der Welt. Er singt das noch nicht ganz schwere Heldenfach. Lohengrin, Walter von Stolzing, Parsival, aber andere Dinge sind schon angekündigt. Angekündigt, und jetzt gibt es ein wenig Zukunftsmusik, das passt zu einem Wagner-Vortrag, ist auch seine erste Solo-CD, also eine Aufnahme mit Arien, ein sicheres Zeichen dafür, dass also ein Künstler von Schallplattenfirmen promoted und platziert wird auf dem Markt. Und interessant ist, worum es sich da handelt. Das Cover dieser CD gibt es bereits. Steht die Stimme von Klaus-Florian Vogt für den Heldenklang unserer postheroischen Zeit? So lässt sich fragen, oder darüber könnte man vielleicht sogar einen eigenen Vortrag halten. Oder aber man diskutiert hier und heute darüber. Vielleicht gleich. Ich auf jeden Fall bin am Ende meiner Ausführungen und danke für das heldenhafte Zuhören. Dankeschön.